Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Toni Forster, Unternehmer, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Forster und Vertreter einer Weidner Unternehmerfamilie mit über 100 Jahren Industriegeschichte. Ja, lieber Toni, schön, dass du heute bei uns im Weiden-Podcast bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, wenn man auf eure Geschichte schaut, der Familie Forster, dann beginnt sie mit Amboss und Blasebalg und heute seid ihr moderner Industriebetrieb. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du diese Entwicklung über 4 Generationen betrachtest?
Naja, wir hatten ja vor ein paar Jahren, also 2021, 100-Jahr-Feier, die wir leider Gottes wegen der Corona-Geschichte verschieben mussten. Und ja, ich bin natürlich stolz auf diese lange Entwicklung und dass wir so lange durchgehalten haben. Mhm. Ja, da gab es ja auch Höhen und Tiefen, das ist ja auch bekannt. Und das war nicht immer einfach.
Ja, und ihr seid ja wirklich ein echter Familienbetrieb. Ja. Und jetzt mit Sohn und Schwiegersohn stehen ja erst schon die 4. Generation in den staatlichen, beziehungsweise staatlichen, stimmt ja gar nicht, die sind ja schon mitten involviert.
Richtig.
Was bedeutet dir denn dieses Denken in Generationen? Das ist ja schon ein großer Unterschied zu anderen Unternehmensformen, oder?
Ja, ich sag mal, man hängt natürlich an so einem Betrieb. Ich meine, wie mein Vater an seinem Betrieb ja auch gehangen ist. Und ich finde es natürlich toll, dass ich einen Nachfolger habe, dass ich 2 Nachfolger habe, die das Ganze weiter betreiben, ja, und das in meinem Sinne weiterführen. Ja, man kann natürlich auch, hätte das Ganze auch verkaufen können, wenn man keinen Nachfolger gefunden hätte, hätte man das tun müssen. Aber es wäre halt schade um so einen Traditionsbetrieb, der auch in Krisenzeiten noch relativ gut funktioniert. Ja, weil es ist sehr, sehr schwierig im Moment, weil wir haben Krise. Mhm. Ja, also da jetzt eine nach der anderen, ob jetzt das Corona war oder dann die Ukraine-Krise, ja, und oder jetzt den Irak-Krieg, ist ja gar nicht abzusehen, was da noch alles auf uns zukommt.
Ja. Und du bist ja 1990 als Maschinenbaumeister eingestiegen. War das eigentlich schon immer klar, dass du das auch selber als deinen Weg hast? Oder ja, gab es da auch einen anderen Weg?
Nein, es gab nie einen anderen Weg. Es gab nie einen anderen Weg. Ich wollte immer schon den Betrieb von meinem Vater übernehmen. Aha. Da gab es nie einen anderen Weg.
Ja, und wir haben schon gesagt, 4. Generation 1921 tatsächlich ins Leben gerufen für deinen Großvater. Ja. Und tatsächlich haben wir da auch eine Gemeinsamkeit, das haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich durfte mal in der Hutergasse 16 wohnen, in Weiden, und da wart ihr auch kurz nach der Gründung auch mal präsent oder ein paar Jahre nach der Gründung.
Da war die Schmiede, mein Großvater hat die Firma in Kohlberg gegründet und er hat sich dann nachher in Weiden niedergelassen und eben erst das eine und das andere Haus dann gekauft. Und da im Rückgebäude, das es ja heute nicht mehr gibt, ja, das ist also bloß mehr ein kleiner Garten, ja, im Rückgebäude war da eine Schmiede und da waren 20 Leute beschäftigt damals schon.
Und da saß ich dann im Garten jetzt,
ja, genau,
100 Jahre später so ungefähr. Ja. Ja, tatsächlich spannend und dann eine klassische Schmiede, Werkzeugschmiede wahrscheinlich? Oder,
Mein Großvater war Huf- und Wagenschmied, ja. Also der hat die Pferde beschlagen, damals zu der Zeit hat sich damals auch um die Kühe, also um das Rind gekümmert, das musste ausgeschnitten werden und also der war viel unterwegs bei den Bauern, bei den Landwirten in der Gegend und hat da die Fußpflege für die Rindviecher gemacht.
Ja, das finde ich ja total spannend, weil in der Zeit, das waren die 20er, dann die 30er, war ja Pferde war ja eigentlich das Hauptverkehrsmittel und es kam ja langsam ein anderes und das ist ja ähnlich wie jetzt mir eine totalen Transformation auch der Mobilität sind, war es ja damals auch so, wo viele gesagt haben, naja, die Pferdekutsche wird nie jemand ersetzen und am Schluss kam das Automobil und das kam ja auch für euch dann, beziehungsweise dann für deinen Vater dann.
Mein Vater war einer der Letzten, der im Krieg war. Mein Vater musste mit 16 im Krieg, der ist dann 45 zurückgekommen und hat dann gesehen, dass also das mit dem Pferden keine Zukunft hat, hat dann begonnen mit einem Ersatzteilhandel. Wir haben dann für die Landwirtschaft sogenannte Gummiwägen gebaut. Das waren also Anhänger für Traktoren mit Gummireifen, also mit Luftreifen. Früher gab es ja da diese Holzreifen und auch Kipper. Und aus dem ist dann dieser Ersatzteilhandel entstanden und dann eben die Geschichte mit Lastwagen und Pkw und Lkw und der Stahlbau, der damals, das war halt die Schmiede, das ist daraus gekommen.
Ja, Dann habt ihr euch ja weiterhin bis zum Autohandel, ganz groß auch. Vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht jeder weiß es noch. Ihr wart ja an einem sehr markanten Punkt dann in Weiden.
Ja.
Wo wart ihr stationiert?
An Neustädter Straße 49. Hm. Das ist im Prinzip das erste Haus von Weiden.
Ja.
Wenn man von Altenstadt kommt, auf der rechten Seite, da wo jetzt der Generationenmarkt ist.
Genau, also dieses Gelände, und da wart ihr und auch lange. Und tatsächlich ist ja, wenn man über so 100 Jahre aktiv ist, das ist ja Zeit des Wandels, man macht alles mit, Höhen und Tiefen. Und als Familienunternehmer muss man sich ja da immer wieder neu erfinden. Und einmal musstet ihr euch ganz hart neu erfinden, mhm, in den 2000ern, wie es halt mit dem Kfz-Handel nicht mehr so gut ging, oder?
Genau, genau. Na, ich musste also 2004 mit der alten Firma insolvent anmelden. Und da gab es verschiedene Gründe. Erstens einmal fiel damals, also die Spediteure mussten ein Schreiben haben, mussten eine Genehmigung haben zum Fahren. Mhm. Und dieses wegfallen. Und daraufhin hat es viele Spediteure, die also bei uns auch in der Kundschaft waren, sind dann auch ins Event gegangen, und da hat es also uns einfach mitgerissen.
Mhm. Und das ist ja, die deutsche Kultur ist ja leider so, dass man sagt, also gerade im Unternehmerischen, ja, wenn man insolvent ist, dann ist man gescheitert. Mhm. In Amerika ist es so, da ist so ein Scheitern eher, dass man sagt, na, da hat er gelernt. Wie war das für dich? Weil
gelernt hat er auch das, dass er nie wieder in Insolvenz kommen will, und auch das, und wir sind auch so aufgestellt, dass das wahrscheinlich nicht mehr passiert. Also gefeit ist man nie, aber wir sind ziemlich gut aufgestellt. Aber das war schon eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Aber das Wichtigste ist, dass man, wenn man am Boden liegt und ich lag am Boden, dass man wieder aufsteht, ne, und sagt, es geht vorwärts.
Ja.
Ne, und ich möchte wieder was anfangen. Ich habe dann damals mit relativ kleinen Mitteln wieder begonnen, ganz klein, mit 5 Leuten. Ne, und wir haben uns dann praktisch wieder dahin entwickelt, wo wir hinkommen. Oder wo wir jetzt angekommen sind.
Vielleicht nochmal kurz zum Thema Familie. Wenn du so ein bisschen zurückschaust auf deinen Vater und diese Arbeit über Generationen, was hast du denn da mitgenommen von deinem Vater übers Unternehmertum und über die Verantwortung?
Ja, Verantwortung ist ganz was Wichtiges, und ich muss meinen Vater immer bewundern, und habe ihn immer bewundert. Er wird übrigens nächste Woche 100 Jahre alt. Mein Vater hat eine unheimliche Disziplin immer gehabt. Er war jeden Tag um 6:30 da und bis abends um 6, 7. Mhm. Man muss das Ganze schon ernst nehmen. Und wenn man das nicht ernst nimmt und auch persönlich nicht zurücksteckt, also heute gibt es ja das komische Wort, dieses, wie heißt das? Das kann man gar nicht merken.
Work-Life-Balance,
genau. Ja. Also das hat es bei meinem Vater nicht gegeben, und das hat es bei mir auch nicht gegeben. Mhm. Also ich mache jetzt ein bisschen langsamer, weil ich habe jetzt einen Nachfolger im Betrieb. Aber so ein Work-Life-Balance, wo man sich halt vorstellt, das gibt es beim Unternehmertum, das gibt es da nicht.
Also so Werte wie Leistung, Fleiß,
richtig,
Disziplin.
Richtig.
Das klingt ein bisschen altbacken, aber trotzdem, das kann ich bestätigen, am Schluss ist das schon der Weg zum Erfolg.
Ja, hundertprozentig.
Das geht es nicht. Also,
hundertprozentig.
Ja, und jetzt mittlerweile firmiert ihr euch ja selbst als Unternehmensgruppe. Wenn du heute die Unternehmensgruppe beschreiben wollen würdest, was ist eure Dienstleistung, was macht ihr für eure Kunden, was bietet ihr mittlerweile alles an?
Also es gibt ja verschiedene Unternehmen in der Gruppe. Das erste ist die Firma Forster Stahl- und Anlagenbau, die hier in Weiden am Forst sitzt. Mhm. Wir machen hier klassischen Stahlbau. Ob das also Hallenbau ist oder Treppenbau oder für die Industrie irgendwelche Prozessgebäude, das ist unsere Spezialität. Wir bedienen auch die Hallenbauer in der Gegend. Es gibt viele Hallenbauer in der Gegend, die also damals von der Firma Sybag übrig geblieben sind, oder die sich halt dann aus der Firma Sybag entwickelt haben. Ja, auch die bedienen wir. Und im Prinzip es gibt Stahlprofile, ne, und die bearbeiten wir und bauen es dann zusammen und montieren es teilweise auch. Dann gibt es die Firma Forster Behalt- und Apparatebau im Mantel. Da habe ich mich nach der Insolvenz dort eingemietet und das hat halt dann nicht so funktioniert bei dem Unternehmer, wie wir gedacht haben. Und dann ist mir das in den Schoß gefallen. Ich wollte das gar nicht haben. Mhm. Ja, und dann haben wir halt auch das betrieben. Zuerst mit Glas, also mit Anlagen, die für den Glasbetrieb, mit einem Partner von mir. Und dann später eben den klassischen Behälter und Apparatebau, den wir auch jetzt da führen. Da sind wir so 20 Leute da draußen. Ja. Dann gibt es noch die Firma ANC, also Acoustic Noise Control, wo wir uns also im weitesten mit Schallschutz beschäftigen. Also nicht mit Schallschutz, wo man auf den Autobahnen sieht, sondern Schallschutz von irgendwelchen Emissionen von Betriebsgebäuden oder irgendwelchen Emissionen von Klimaanlagen oder sowas. Und wir haben da jemanden, der also diese Emissionen berechnen kann. Und aufgrund dieser Berechnung wird also der Schallschutz dann ermittelt. Gibt es auch eine Schallkonstruktion drum, gibt es also da Schallkulissen rein und dann ist der Schall eben gedämpft wie bei einem Auto mit einem Auspuff, halt, dass das Ganze halt leiser wird.
Mhm. Wie viele Menschen arbeiten jetzt bei dir?
Insgesamt werden wir so um die 80 sein, einmal ein bisschen plus, ein bisschen minus.
Aber wieder, wie du sagst, vor fünf wieder wirklich wieder hochgearbeitet. Und dementsprechend jetzt ja in dem Bereich unterwegs. Er kommt ja vom traditionellen Handwerk und jetzt kommt ja schon moderne Technik damit rein. Wie hat sich denn die Arbeit im Stahl- und Anlagenbau verändert?
Naja, wir haben es vor 20 Jahren, haben mal die Leute gesagt, ihr müsst innovativ sein.
Ja.
Dann habe ich gesagt, was soll ich denn mit meinem Stahlträger, soll ich da innovativ sein? Wir bohren da Löcher rein, wir schneiden den ab. Aber mittlerweile gibt es natürlich Maschinen, die also das für uns machen. Wir haben also CNC-Maschinen, die also die Zeichnung lesen können, also die Zeichnung wird eingelesen.
Mhm.
Und die Maschine wird über die Zeichnung so programmiert, dass also der Träger im Prinzip so rauskommt, wie wir brauchen. Und dann wird das Ganze nur noch zusammengebaut. Das Zusammenbau ist aber immer noch Handwerk. Das ist
immer noch Handwerk.
Ja.
Und Stahl ist ja, ich habe 6.000 Tonnen Stahl rund, das ich verarbeitet.
Ja, so mal mehr, mal weniger.
Mal mehr, mal weniger. Stahl ist ja eine wahnsinnig energieintensive Produktion auch. Und da schwingt ja jetzt immer wieder rum das Thema Nachhaltigkeit, auch ein Transformationsthema. Was bedeutet das für euch? Und wenn man im internationalen Markt tätig ist, welche Schwierigkeiten bringt es auch mit sich?
Also Stahl ist energieintensiv, das ist richtig, aber lang nicht so energieintensiv wie der Stahlbeton.
Mhm.
Das Zweite ist, dass man mittlerweile auch Stahl kaufen kann, es wird grüner Stahl genannt, das ist wird das im Moment, wird der aus Schrott noch, als Schrott eben wieder neu geschmolzen.
Mhm.
Die Stahlfirmen sind dran, dass sie den aus Eisenerz wieder Stahl herstellen können, ohne diese Aufkokerei, weil das ist ja das Wichtigste, dass also das Eisenerz mit Kohlenstoff verbunden wird, damit Stahl draus wird. Also das läuft im Moment, wenn man ThyssenKrupp hat, fährt da was und noch andere. Aber wie gesagt, man kann auch grünen Stahl kaufen. Ja, das ist also.
Bezahlt man so halt.
Naja, der ist nicht einmal viel teurer.
Ja.
Das Ganze wird halt aufgeschmolzen mit grüner Energie, mit Windenergie, mit Sonnenenergie, mit grüner Energie.
Hm. Seid ihr nur im nationalen Umfeld tätig oder auch international?
Wir liefern im Prinzip auf die ganze Welt, aber mit Partnern. Also wir gehen selten selber raus.
Hm. Und wenn man jetzt so am Standort schaut, Weiden, wie würdest du den Standort Weiden bewerten aus Unternehmersicht?
Also der Standort Weiden ich finde das sehr gut.
Ah.
Ich finde das sehr gut. Was ein bisschen ein Problem ist, es gibt zu wenig Flächen, es gibt zu wenig Industrieflächen.
Bekannt, ja.
Aber insgesamt Mittelpunkt Europas. Na, wir können in ganz Europa liefern. Na, das geht die Autobahn vorbei. Also wir sind schon zufrieden in Weiden.
Hm. Um vielleicht nochmal kurz, weil du sagst, wir liefern auch international. Wir hängen ja sehr als Exportland an der globalen Weltindustrie. Wenn jetzt Trump über Zölle spricht, hat das Auswirkungen bis nach Weiden oder sagst du, naja,
ja, schon natürlich, auch? Natürlich. Die Industriefirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, da sind auch viele dabei, die sehr energieintensiv sind. Vielleicht bloß noch Weihau mal schauen, zum Beispiel die Pilkington. Dann wird halt nicht mehr investiert oder wird halt runtergefahren, wird halt weniger gemacht. Das ist nur ein Beispiel zu nennen, ja. Da gibt es viele.
Okay. Du hast ja immer so ein wichtiges Element in der Firma sind ja immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Oh ja.
Man spricht ja immer von Fachkräfte oder mittlerweile Arbeitskräftemangel. Wie ist das bei euch?
Also Fachkräftemangel haben wir. Wir haben viele Leute aus Osteuropa, aus Polen, aus Ukraine, aus Tschechien, aus Rumänien und so weiter. Aber was uns fehlt, ist der Nachwuchs. Wir haben ganz, ganz wenig Nachwuchs und wir haben Gott sei Dank vor ein paar Jahren begonnen, wie ein paar andere Unternehmen auch, hier Leute aus San Salvador zu akquirieren und aus Vietnam. Und dieses Jahr die dritte Generation und diese Leute sind sehr interessiert und die Leute lernen bei uns das klassische Stahlbauerhandwerk, also das Handwerk des Stahlbauers, wenn man so will, und die sind sehr interessiert und das ist unsere Zukunft, weil sonst würde es nicht mehr gehen in 10 Jahren. Wir hätten den Nachwuchs nicht.
Ja, da kann ich auf eine Folge verweisen. Wir hatten hier schon mal den Sigi Janner von Jannerwagen.
Das ist auch einer, ja.
Ein Kooperationspartner von der Arbeitsagentur. Ich glaube, ein sehr vielversprechendes Projekt, wo man sagt, dass man wirklich gezielt einfach Menschen begeistert, hier in die Region zu kommen, hier zu bleiben auch und einfach die Berufe zu erlernen, wo man sonst niemand mehr findet. Das ist ja die Realität tatsächlich. Ja, ein Blick vielleicht drüber als Unternehmer, wenn man so sagt, wir sprechen jetzt schon laufend von einer Wirtschaftskrise, Wirtschaftswachstum haben wir als Standort schon lange nicht mehr. Wie gehst du denn damit um oder wie zukunftsoptimistisch bist du denn, wenn du auf
Im Moment kann man mit der neuen Situation des Krieges da im Nahen Osten kann man das sehr schlecht irgendwelche Voraussagen machen. Man weiß ja nicht, was da passiert. Da kann ja jeden Tag etwas anders sein. Ich sage mal, die Welt ist verrückt geworden. Also seit ein paar Jahren ist ja alles anders, wie es vorher war. Also nach der Corona-Krise ist die Corona-Krise war ja schon was Besonderes. Ne? Und dann ein Schlag nach dem anderen. Man kann da nicht sagen, wo es hingeht. Ich für mein Unternehmen kann aber sagen, wir haben den großen Vorteil, dass wir, obwohl wir relativ einfache Teile bauen, auch relativ schwere Teile bauen. Und wir bauen eigentlich aus diesen Teilen immer Unikate. Es gibt also da ganz wenig gleiche Konstruktionen. Ja. Und das Ganze muss auch immer irgendwie projektiert werden und irgendwie eingebaut werden. Und deshalb habe ich vor der Zukunft keine Angst. Oder wenig Angst.
Also auch weiterhin Spezialisierung und halt einfach, dass die Kunden im Blick haben. Aber letztlich ist es dann wie immer von Branche zu Branche unterschiedlich. Und wie wir ja gehört haben, seid ihr ja sehr breit aufgestellt. Ja, das ist ja
ist ganz wichtig. Wenn ich heute nur eine Branche bediene und die Branche rutscht weg, dann haben wir ein Problem.
Ja. Genau. Erlebt man ja gerade bei Automotive, was sich da alles gerade
ganz schlimm.
Richtungen. Und nochmal spezieller, ich glaube, der Mittelstand ist da schon in Deutschland auch die stabile Basis für vieles, weil
ich hoffe, natürlich, da kommen die meisten Steuern her. Na, ich hoffe nur, dass es Berlin auch so sieht. Ich habe das irgendwie die Befürchtung, dass der Herr Merz, der kommt aus der Großindustrie, dass die den Mittelstand vergisst, weil mittlerweile, also bisher haben wir für den Mittelstand noch nichts gesehen. Und sogar diese, sag ich mal, die Unsicherheit, die der Mittelstand hat. Also wenn ich was investieren will und man wartet darauf, dass irgendwas passiert, vielleicht gibt es einen Zuschuss oder vielleicht ändert sich irgendwas in der Gesetzeslage, dass man leichter bauen kann oder sonst irgendwas, es passiert ja nichts. Und man weiß ja auch nicht, wo geht es hin. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und das hemmt Das hemmt die Wirtschaft komplett.
Also da wäre mehr Entscheidungen und weniger Ankündigungen wahrscheinlich hilfreich in der Summe. Ja, jetzt bist du mit Leib und Seele Unternehmer, aber trotzdem auch noch ehrenamtlich engagiert. Also mal, was dich durch dein Leben begleitet, sind zum einen die Lions. Da bist du schon sehr lange dabei.
Ja, ich bin bei den Lions, ich glaube, das 12. oder das 13. Jahr. Ja, ich bin damals angesprochen worden und ich habe dann überlegt, ob ich das machen will, weil es ja auch Arbeit bedeutet, aber ich fühle mich da sehr wohl und das war eine gute Entscheidung.
Und dort ja auch
helfen. Man kann da helfen, man kann da was Gutes tun. Wir haben damals, wie das losgegangen ist mit dem Ukraine-Krieg, wir haben ja da einen Spendenaufruf gemacht und das war also wirklich überwältigend, was da gekommen ist. Also nicht nur von uns selber, vom Club selber, sondern auch von der Bevölkerung. Mhm. Das war ganz, ganz toll. Und wir haben da für über 200.000 Euro Waren in die Ukraine geliefert, Decken, Hilfsmittel, Hygieneartikel und. Das war ganz eine tolle Sache.
Und ein weiteres, also übrigens, wir haben ja unterschiedliche Lions Club. In welchem Lions Club bist du?
Ja, im alten Lions Club.
Im alten Lions Club
gegründet 1969.
Wir sind Lions-Freunde übrigens, weil ich bin im neuen Lions Club.
Ja, genau.
Aber tatsächlich, wo du auch noch dabei bist, ist der Wirtschaftsclub. Vielleicht, das musst du wahrscheinlich erklären, weil was da überhaupt dahinter steht. Und wie er da dabei ist.
Also der Wirtschaftsclub, da bin ich auch sehr gern dabei. Der Wirtschaftsclub ist also eine Vereinigung von Oberpfälzer Unternehmen, die sich treffen, die Foren machen, die Veranstaltungen machen in dem Bereich für die Wirtschaft und in der Wirtschaft. Wir machen auch untereinander Betriebsbesichtigungen. Mein Vater ist übrigens ein Gründer dieses Vereins, also dieses Wirtschaftsclubs.
Okay, ja.
Einer der wenigen, der
ist ja aus den Wirtschaftsjunioren hervorgegangen.
Der ist aus den Wirtschaftsjunioren hervorgegangen, weil damals die Wirtschaftsjunioren nur bis 40 agieren konnten und dann praktisch ausgetreten wurden.
Okay, ja.
Genau.
Und dann, seitdem gibt es den Wirtschaftsclub und äußert sich ja immer wieder mal politisch. Das finde ich auch sehr gut, weil ich glaube, das braucht es auch manchmal, dass die Wirtschaft sich ja äußert und auch mal dort ein bisschen Leitplanken zur Hand gibt.
Der Wirtschaftsclub darf das. Ich bin ja noch beim Industrie- und Handelsgremium und in der Vollversammlung in Regensburg bei der IHK. Die dürfen ja nicht.
Genau.
Da ist das ein bisschen, ja. Ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr gesagt wird, aber die dürfen nicht.
Genau, weil am Schluss ist ja, und das sind wir uns einig, am Schluss ist ja die Wirtschaft, die den Laden am Laufen hält. Wie nimmst du denn das wahr, so als Unternehmer jetzt in Weiden und in der Region? Wie eng ist das verkoppelt? Stadt, Unternehmen? Sagst du, du könntest im Zweifel auch woanders sein? Oder sagst du, nee, es gehört schon ein enges Zusammenspiel zwischen Region, Politik, Unternehmen? Gehört schon dazu?
Also ich wünsch mir schon ein engeres Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft, weil ohne die Wirtschaft funktioniert die Politik auch nicht.
Ja.
Ja, das war bisher immer ein bisschen schwierig. Mhm. Und was ganz wichtig ist, wenn jemand was unternehmen will, und da spreche ich jetzt nicht von mir, sondern von anderen Unternehmen, wenn jemand was unternehmen will und man lässt ihn nicht, weil man auf irgendwelche Gesetzeshürden trifft, die dann unabbaubar sind, na, das kann es nicht sein. Mhm. Also wenn jemand was unternehmen will und wenn jemand was investieren will, dann bin ich der Meinung, dass die Kommune oder der Landkreis oder die zuständigen Behörden ja einen Service bieten sollten, um den Unternehmer dann dahin zu bringen, dass er das ausführen kann, was er sich vorgenommen hat.
Also, dass wir aus dem Land der Dichter und Denker ein Land der Unternehmer und Macher machen, das wäre wahrscheinlich...
Dichter und Denker wären auch nicht schlecht, aber da haben wir ja auch keine mehr.
Ja, gibt es eigentlich, wenn du die ganze Zeit Unternehmer bist, gibt es da eigentlich noch Hobbys, die man hat, oder ist man da so ausgelastet, oder ist das Unternehmen sogar das Hobby?
Ja, also Unternehmen ist nicht mehr mein Hobby.
Ja.
Also ich habe einen Garten daheim und jetzt bekomme ich wieder einen Hund und ich habe eine Familie und ich verreise auch sehr gerne. Also je älter das ich jetzt werde und je mehr das die Jungen machen, desto mehr kann ich auch weg.
Ja, in dem Sinne, das war jetzt eine spannende Reise durch über 100 Jahre Industriegeschichte. Dafür sage ich schon mal ganz herzliches Dankeschön. Aber bevor
ja, im Galopp.
Im Galopp, da hätte man noch viele Themen erzählen können. Bevor wir ganz zum Schluss kommen, kommen wir noch eine Schnellantwortrunde. Du musst immer sagen, was dir näher liegt. Ja?
Blaue Couch.
Blaue Couch. Werkhalle oder Büro?
Büro.
Hallenbau oder Hightech-Anlage?
Hightech-Anlage.
Unternehmerfrühstück oder Zeugelabend?
Beides gut.
Früh anfangen oder lange durchhalten?
Früh anfangen.
Tradition bewahren oder alles neu denken?
Tradition bewahren und den Wandel nicht vergessen.
Und das spürt man, dass ihr ein Familienunternehmen seid, das diese Tradition pflegt, aber nicht vergisst, immer wieder auch zu hinterfragen, ob man so zukunftsfähig ist und das auch lebt. Und diese Transformation seid ihr in Gestalt eures Unternehmens. Und dafür kann man nur gratulieren, euch alles Gute wünschen.
Dankeschön.
Lieber Toni, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, auch auf die Familiengeschichte, den Unternehmergeist und deinen Blick auf den Mittelstand. Ganz herzlichen Dank fürs Dasein. Und der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gern euer Feedback mit Sternen bei Spotify und Co. Und wenn ihr selbst einmal Gast sein wollt oder Vorschläge habt, schreibt uns an info@weidenpodcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.